Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo zusammen.
Und ich bin der Daniel. Und wir befinden uns in dem Dungeon Call Classics Podcast. Das heißt, wir werfen einen Blick auf die einzelnen Bestandteile des Regelwerkes. Und in dieser Episode hilft mir Patrick dabei, Ausrüstung und magische Gegenstände vorzustellen.
Genau, das immer spannendste Thema eigentlich an Regelwerken. Aber ich war schon, als ich das erste Mal gelesen habe, war schon so der Moment, wo ich gedacht habe, es ist alt, aber cool. Aber gut.
Ja, die Ausrüstung, die normale Ausrüstung ist natürlich nicht ganz so spannend. Wobei die auch so ein paar kleine Feinheiten hat, die ganz interessant sind.
Wir können ja gleich einfach mal einsteigen. Ich fand den Anfang eigentlich schon klar. Ihr habt gar nichts am Anfang. Ihr seid Abschaum. Ihr habt ein paar Kupfermünzen. Aber ihr könnt euch den coolen Kram überhaupt nicht leisten. Darum müsst ihr ja losziehen. Diese Betonung von dem, was dahinter steckt, fand ich einfach schon überraschend gut nochmal. Nicht einfach nur, ja, es gibt Gegenstände, die kann man dabei haben, sondern hier, nee, ihr habt eigentlich nicht viel am Anfang. Ihr könnt ein bisschen tauschen, ihr habt vielleicht Felle, ein bisschen Fleisch und, also klar, zu Beginn hat man ein paar Kupfermünzen, man hat seine Waffe und ein bisschen Handelsware, aber eben den ganzen coolen Kram, den kann man sich noch nicht leisten.
Du musst ja alles erkämpfen. In diesem Spiel musst du dir alles erkämpfen. Das ist eben auch mit eines der tollen Aspekte dieses Spiels. Du bist eben kein Held, du bist Abenteurer. Wenn du Glück hast, dann erwürfelst du dir bei der Charaktererschaffung ein Huhn. Und dann hast du ein Huhn. Das kannst du wenigstens vorschicken in den Dungeon, damit es wenigstens vielleicht die eine oder andere Falle findet.
Hast du gerade gesagt, du hast Glück, wenn du das Huhn hast?
Ja, das Huhn ist gar nicht so schlecht. Das ist ganz praktisch. Ja. Es gibt sogar eine Variante, wenn der Charakter stirbt, dass du das Huhn weiterspielen kannst. Das war mal so ein Fanzine-Artikel. Ja, dann levelt das Huhn auf. Das ist eigentlich ganz cool. Aber zum Beispiel so ein heiliges Symbol zu bekommen oder sowas, das ist wahnsinnig wertvoll. Das hat einen Wert von 25 Goldmünzen. Also das dauert ewig, bis du sowas dir kaufen kannst, wenn du nicht gerade ein hohes Risiko eingehst und versuchst eben einen Schatz zu erbeuten. Aber vielleicht gucken wir uns doch mal kurz an, was so ein paar allgemeine Grundbegriffe des Settings sind. Wir haben hier natürlich wieder verschiedene Münzen und es ist eigentlich recht bekannt, diese Arten von Münzen, die es gibt.
Ja, wobei, ich fand das schon überraschend. Also, bekannt sind sicherlich allen Kupfer, Silber, Gold. Die kennt man eigentlich aus allen Systemen. Und Platin kennt man auch wieder. Aber dazwischen gibt's noch Elektrum. Das ist mir auch noch nicht begegnet. Und um vielleicht das vorwegzunehmen, die Umrechnung ist simpel wie in vielen Systemen, einfach in Zehnerschritten. Also 10 Kupfermünzen sind eine Silbermünze, 10 Silbermünzen sind eine Goldmünze und so weiter.
Ja, die Elektromünzen stammen, glaube ich, auch aus einem anderen Setting. Ich meine, das gab's früher schon mal in einem AD&D-Setting. Ich bin aber auch gerade nicht sicher, in welchem. Der Andreas, der wüsste sowas. Der kennt den ganzen Kram. Aber gut, das ist eben so das, was man braucht, um Dinge zu bezahlen. Ja, und dann gibt's eben die ganz klassischen Sachen, die man kaufen kann, ne? Also vom Schwert über den Langbogen bis hin zum Knüppel oder dem Kurzschwert gibt's eben alles Mögliche, was man kaufen kann. Auch diese Sachen sind relativ teuer, je nachdem, was man eben haben möchte.
Ja, und auch die sind ja nicht günstig, ne? Also selbst so eine einfache Schleuder kostet schon 2 Goldmünzen oder ein Dolch kostet 3. Da muss man schon einiges für tun, vor allem wenn man mit 5W12 Kupfermünzen beginnt. Das sind ja, wenn man wirklich sehr gut würfelt, 70 beziehungsweise 7 Silber. Da ist schon noch ein bisschen was zu tun. Für eine relativ simple Waffe.
Es genauso gilt das auch für Rüstungen natürlich. Die haben ebenfalls sehr hohe Kosten. Und sowas wie einen typischen Plattenpanzer, klassische Ritterrüstung oder sowas, ja, die ist einfach mit 1200 Goldmünzen wahnsinnig teuer.
Aber auch nicht so praktisch. Aber da kommen wir ja gleich nochmal zu, ne? Was mir bei der Waffentabelle aufgefallen ist, ist dieses, was man als hinterhältigen Angriff vom Dieb kennt, ist ja in vielen Systemen dann irgendwie doppelter Schaden oder so. Hier nimmt man einen anderen Würfel. Auch das war, als ich das erste Mal gesehen habe, irgendwie nochmal so ein nettes Moment. Also wenn der Dieb jemanden überrascht, dann nimmt er bei einem Dolch eben nicht ein W4 als Schaden, sondern ein W10. Und das ist dann schon nicht schlecht, weil es womöglich stärker ist als derjenige, der mit dem Langschwert zuschlägt.
Ja, wir hatten gerade die Rüstung erwähnt und die Probleme, die mit den Rüstungen auftauchen, denn die Rüstungen haben dann alle einen besonderen Patzerwürfel. Das heißt, du kannst, wenn du kletterst in einem Plattenpanzer, mehr Schaden anrichten an dir, wenn dein Klettern nicht klappt, als wenn du nur mit einer Lederrüstung hin und her kletterst. Gleiches gilt natürlich auch für Zaubersprüche. Du kannst als Magier durchaus einen Plattenpanzer tragen und damit zaubern. Aber das kommt mit einigen Kosten.
Und das geht dann vom W4, der so eine normale Patzerwürfel ist, wenn man ungerüstet ist, bis zum W16 hoch. Also es macht schon so einen Unterschied, was man da anhat.
Genau. Und im Grunde genommen sind die anderen Dinge bei der Ausrüstung althergebracht. Also das ist relativ bekannt. Das Kapitel ist auch relativ kurz. Es hat vor allen Dingen die typischen Tabellen, wo man eben Sachen einkaufen kann und Preislisten.
Genau, aber im Prinzip, wenn man jetzt Gegenstände anguckt, auch das eben sehr überschaubar gehalten. Ne? Also es sind 24 Gegenstände an Ausrüstung, die dargestellt werden, plus eine Handvoll Waffen und entsprechende Rüstung.
Es geht eben darum, das anzupassen, je nachdem, in welcher Kampagnenwelt man dann ist. Also wenn das Spiel hat ja keine vorgegebene Welt in gewisser Weise, gibt es die bekannte Welt oder die bekannten Reiche. Das ist der Ort, wo das spielt, aber das ist nicht ausgearbeitet. Bis auf die Stadt Punja, die große mystische Stadt, die sich irgendwo befindet mit ihren merkwürdigen Gilden und Zauberern und komischen Stadtvierteln. Aber ansonsten gibt's da nicht viel. Das heißt also, der Spieler ist eingeladen, eben weitere Gegenstände hinzuzufügen, die die Spielercharaktere so kaufen können.
Schön finde ich auch die Regel zur Belastung. Die heißt, richtet euch einfach nach gesundem Menschenverstand. Perfekt. Also, irgendwo anders die Gramm, Kilogramm, Stein, was auch immer, Einheiten zusammenzurechnen und man hat eine Traglast. Nee, man muss einfach beschreiben können, wo du die Sachen trägst und es muss halbwegs vernünftig wirken. Und dann kann der Spielleiter eben reagieren und sagen, ja, das ist vernünftig oder du bist eben überladen. Einfach miteinander reden, anstatt das irgendwie in Zahlen auszudrücken. Also ich habe nie mit Belastung gespielt, weil es belastend war fürs Spiel.
Oh, perfekt. Ja, super, sehr gut. Ne?
Nein, aber dieses Micromanagement ist da häufig dann sehr nervig.
Ja, das kommt irgendwann nur zum Tragen, wenn festgestellt wird, dass die Spielercharaktere wirklich alles mitnehmen und selbst den Amboss irgendwie noch in den Rucksack stecken. Ja.
Ich meine, früher bei DSA haben wir die Pferde in den Rucksack gesteckt, als wir in einem Dungeon reingegangen sind und
Exzellent, weil
nicht wussten, was wir mit den Pferden machen.
Mini-Pferde, ja.
Genau, alles kein Problem.
Ja, kommen wir mal zum interessanteren Teil, der sich mit den magischen Gegenständen beschäftigt. Und magische Gegenstände sind in Dungeon Crawl Classic etwas sehr, sehr Kostbares, denn es gibt keine generischen magischen Gegenstände. Wer hier eine Liste mit magischen Gegenständen erhofft, der wird enttäuscht, denn jeder magische Gegenstand ist völlig einzigartig. Und es gibt keine Blaupausen dafür, es gibt keine Fabriken oder Herstellungsketten, die irgendeinen magischen Gegenstand herstellen. Jeder magische Gegenstand ist speziell, besonders und seltsam. So ein bisschen wie die Monster.
Das war für mich, das klingt immer so komisch, wenn ich sage, das war beim Lesen so, dass...
Aber ich bin ja sehr spät... Ja, daran, dass du die Buchhaltung machst. Und
genau, ich bin ja sehr spät erst in das System reingekommen, ne? Und dann heißt es, liest ja immer diese Kapitel durch und so. Aber genau dieses... Wir kommen gleich noch zu Waffen, da gibt's sowas, aber selbst die haben einen Charakter als Waffe, also es ist nicht ein Schwert plus eins, sondern es hat was Besonderes und wie gesagt, für richtig magische Gegenstände wird einfach gesagt, ja, die gibt's, die sind sehr besonders, also denkt dir eine Geschichte dazu aus, denkt dir, was das tun kann und dann leg los und mach daraus was. Das ist nicht einfach was, was beim nächsten Drachen in der Schatztruhe rumliegt. Und vor allen Dingen nicht das Erstellen von sowas. Also, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das wäre super, wenn ein Magier in der Kampagne hat, der Lust darauf hat, dann kannst du da eine Geschichte draus machen, wie der versucht, über mehrere Abenteuer hinweg jeden kleinen Baustein zusammenzukriegen, um am Ende irgendwie ein magisches Amulett oder was zu erschaffen.
Ja, genau. Es gibt ein Abenteuer, das heißt Making of the Ghost Ring. Das hat eigentlich nur zum Thema, dass du so einen Ring schmieden musst. Mhm. Und das ist wahnsinnig kompliziert, weil der aus verschiedenen Dingen besteht. Und das ist dann wirklich nicht ganz einfach. Aber du hast dann am Ende tatsächlich einen magischen Gegenstand. Und eine Quest, um Ingredienzien für einen magischen Gegenstand zu finden, wäre eine ziemlich gute Quest sogar für Dungeon Crawl Classics. Denn man muss ja auch sehen, jeder Gegenstand ist eben auch ein wenig durchdrungen von demjenigen, der den Gegenstand hergestellt hat. Also als Magier und als Kleriker kannst du magische Gegenstände, Tränke und Schriftrollen herstellen. Also da gibt's Zaubersprüche für. Oder auch der typische Zauberstecken, den du als Magier bauen kannst. Aber der kommt natürlich immer mit Kosten. Also du musst immer überlegen, wenn jemand so einen Gegenstand herstellt, dann wird er dafür bezahlen müssen. In Attributspunkten wahrscheinlich. Also er muss dann Stärke da reingeben oder Persönlichkeit oder sowas. Darum sind auch diese Zauber an sich zu bekommen gar nicht so einfach. Also weil niemand teilt gerne seine Zaubersprüche als Magier. Das sind alles Egomanen, die gerne selber zum mächtigsten Magier aufsteigen wollen. Und dann gibt es keine Kaffeekränzchen, wo man dann untereinander die Zauberbücher austauscht. Das heißt also, man muss alles mühsam erringen und mühsam erkämpfen.
Interessant fand ich auch mal, sich deutlich zu machen, wie selten sowas ist. Also einer von 1000 hat diese Fähigkeit, den zu erschaffen. Und das geht dann eben bis zu Dingen, die es nur 2 bis 3 Mal pro Epoche gibt. Einfach auch, um wertzuschätzen, was hinter solchen Gegenständen steckt. Sich auch das bewusst zu machen.
Zumal, je mächtiger die Gegenstände sind, umso verärgerter sind die Götter. Denn diese Gegenstände sind eine Lücke zwischen der Welt der Sterblichen und der Welt der Götter. Also das ist nicht nur toll, so ein Ding zu haben. Das bedeutet nämlich, dass die Götter ein Auge auf dich geworfen haben. Oder wenn nicht noch schlimmer, irgendwelche Dämonen ein Auge auf dich geworfen haben. Und vielleicht möchten die dieses Ding zurückhaben oder aus der Welt der Sterblichen verbannen.
Das heißt, spieltechnisch wird das sogar geregelt, indem der Glückswert gesenkt wird. Also es gibt einen Malus von -1 bis -4, je nachdem, wie mächtig der Gegenstand ist oder die Bedrohung, die davon ausgeht, für die höheren Mächte.
Genau. Und es gibt, wie schon gesagt, Zauberstecken, Schriftrollen, Tränke, Waffen, Zepter und Zauberstäbe. Zauberstäbe sind diese kleinen Dinger, wie so ein Taktstock groß sind, ne? Und der Stecken ist eben das, was Gandalf in der Hand hat, wenn er wandert. Und ich finde es ganz cool, weil es gibt da eine sehr umfangreiche Tabelle, wie man ein magisches Schwert macht. Und ich hatte jetzt mir überlegt, Patrick bastelt jetzt ein Schwert. Also man muss sich jetzt so vorstellen, wie die Einstiegsszene von Conan, dem Barbaren, wo das Schwert geschmiedet wird. Und Patrick ist jetzt unser Magier und unser Schmied, der dieses Schwert baut. Und ich habe mir noch was gedacht. Wir werden dieses Schwert dann benutzen in unserer Kampagne. Also ich werde das dann einfügen in unseren Kampagnenblog. Das heißt also, notier dir am besten, mach so ein kleines Häkchen dran, was da rausgekommen
ist. Ach, ich soll mir das auch noch notieren.
Ja, du musst das notieren, genau.
Dann kriege ich aber auch mit Stufe 1.
Das kann man nicht ausschließen.
Ach, wenn nee, du Stufe bereit, 0 meine ich natürlich.
Ja, genau. Wenn du bereit bist, große Opfer zu bringen, kannst du vielleicht dieses Schwert bekommen, ja.
Okay.
Aber das werden wir dann noch sehen, wenn wir anfangen.
Was ich nochmal wichtig fand, ist, auch hier wird nochmal genau beschrieben, das ist nicht, du gehst zum Berg XY, nimmst das besondere Eisen und schmiedest, sondern auch das muss irgendwie mit der Person verbunden sein. Für einen Zwerg kann das sein, dass es irgendwie ein seltenes Metall ist, was er aus der Erde rausholen musste, um daraus ein Schwert zu schmieden. Bei einem Menschen ist es vielleicht so, dass irgendein alter Held, das Schwert eines alten Helden nochmal eingeschmolzen wird, um daraus was Neues zu erschaffen. Also wichtig ist, jedes Schwert ist einzigartig und das muss man auch so entsprechend mitnehmen.
Und es ist immer verknüpft mit dem Hersteller. Das werden wir auch gleich sehen, wie das reinspielt und gucken uns das Ganze an.
Was wir jetzt ja machen, ist ja ein Schwert, ein generisches, also nicht generisch, sondern eins, was zufällig gefunden wird. Das schaffe ich ja jetzt nicht als Zauberer, wenn ich es richtig sehe. Wir gehen ja die ganze Tabelle durch. Wenn du als Spielleiter ein Schwert ins Spiel reinbringen willst, dann ist das der richtige Weg dafür.
So machen wir es. Und dann schauen wir uns mal an, was so passiert. Wir bestimmen zuerst mal den Typ des Schwertes mit einem Prozentwurf. Also was ist es, ein Dolch, ein Kurzschwert, Langschwert oder ein Zweihänder?
Ich habe eine 88. Das ist ein Zweihänder. Ist ein
Zweihänder, auch schon nicht schlecht. Als nächstes schauen wir an, welche Gesinnung das Schwert besitzt. Mit einem Prozentwurf. Chaotisch, neutral oder rechtschaffen.
Interessant, dass rechtschaffen die oberen Werte sind. 36. Oh.
Ein chaotischer Zweihänder. Ah, fantastisch. Als nächstes bestimmen wir die Eigenschaften des Schwertes und würfeln da wieder mit 1%. So ein Schwert hat 6 Eigenschaften. Darunter fällt der Bonus, also +1, +2 oder +3 oder sowas. Die Intelligenz des Schwertes, also hat einen eigenen Wert für Intelligenz. Wie das Schwert mit dir kommuniziert, welche Feindschaften es besitzt, welche besonderen Bestimmungen und anschließend welche besonderen Kräfte es noch hat. Finden wir doch mal heraus, wie mächtig dein Schwert ist. Mit 1%-Wurf.
Und da müssen wir ja wahrscheinlich für die einzelnen Dinge auch nochmal würfeln, ne? Aber genau, ich würfle jetzt erstmal für den Hauptwert.
Die einzelnen Kräfte wird dann nochmal gewürfelt.
87. Oh, aber ist doch weiter in der Mitte, als ich dachte.
Ja, ja, also, die Sachen ganz am Ende sind wirklich extrem mächtig.
Ja, ja, genau. Und da wird die Wahrscheinlichkeit auch nochmal anders gemacht. Aber
es ist also ein Zweihänder +1. Es hat eine Intelligenz von 2W6. Würfel doch mal kurz aus.
Jetzt einmal kurz gucken. So viel Würfel hier. Eine 8.
Es kommuniziert mit dir über Empathie. Es hat 1W4 -1 Feindschaften. Jetzt wollen wir mal rausfinden, wie viele das sind.
Einer. Also ich habe eine 2 gewürfelt.
Eine Feindschaft. Und dann haben wir anschließend noch die Kräfte. Und zwar haben wir 1W3 Kräfte des Typs 1. Und dann besteht noch eine hohe Chance, dass wir noch Typ 2 Kräfte bekommen.
Ja, ich gucke einmal erstmal 1W3. Eine 3 gewürfelt, also 2 und
75%ige Chance.
75%, das heißt alles von 0 bis 75 und eine 51 gewürfelt. Das heißt auch eine Typ 2, eine, ne? Genau.
Genau.
Dann haben wir das schon mal. Jetzt haben wir die Feindschaft.
Ja, Als nächstes schauen wir uns die Feindschaft an.
Da wird zweimal auf der Tabelle gewürfelt. Zum einen, um auszuwählen, wen man als Feind hat. Und dann, um zu gucken, was es bedeutet, wenn man auf diesen Feind trifft.
Welchen Effekt das Ganze dann hat.
Das kann sehr lustige Konsequenzen nach sich ziehen. Ich würfel erstmal, was ist der Feind dieses Schwertes? Eine 9.
Das ist ein Riese. Aber welchen Effekt hat das Ganze?
Aber es hätten auch Kleriker sein können.
Es hätten auch Elfen sein können oder Vampire.
Oder Götter. Oh Mann, das ist also gut, dem begegnet man sich so häufig. Ja. Genau, und dann der Effekt, den Z. Eine 42.
Das heißt, dein Crit-Bereich wird vergrößert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du einen kritischen Treffer gegen den Feind verursachst, wird um 1 auf dem Würfel erweitert.
Mhm. Besondere Bestimmung haben wir. Und muss ich mit einem W12 würfeln. Das geht theoretisch bis zum W16 hoch.
Mhm, genau. Und das wird jetzt referenziert mit der Gesinnung des Schwertes. Das heißt, wir haben ja ein chaotisches Schwert. Das bedeutet, wir gucken jetzt mal, was passieren wird.
Oh, eine 12.
Eine 12. Das bedeutet, die Bestimmung des Schwertes ist, ein Monument des Chaos aus den Ruinen der Zivilisation zu errichten. Wahrhaft chaotisches Schwert.
Vor allem sehr bescheiden. Ja. Also manchmal, ich fand das sehr interessant. Also da gibt's dann ja auch bei den Guten, ne, sowas ganz Simples wie Bedürftigen helfen. Aber man kann auch theoretisch diese Todsünden verbreiten. Also alles dabei.
Du musst jetzt überlegen, allein schon. Also vielleicht sind die Riesen die Schöpfungsriesen. Und das sind, weiß nicht, die Hände Gottes gewesen, die Welt erschaffen haben. Und du musst jetzt Riesen töten, damit du daraus dann diese chaotische Zivilisation erschaffen kannst. Vielleicht. Wer weiß das schon?
Ich muss mir das noch einmal kurz aufschreiben.
So, jetzt kommen wir zu den Dingen, die dem Schwert Macht verleihen, also die verschiedenen Kräfte des Schwertes. Du hast einige des Typs 1.
Genau, zweimal Typ 1 und einmal Typ 2.
Typ 1 sind natürliche Kräfte. Typ 2 wären Kräfte im Bereich Kampf. Typ 3, das sind diejenigen, die magisch sind. Und da fallen dann wirklich extrem mächtige Sachen drunter, wie zum Beispiel der Träger kann fliegen oder er hat besondere Resistenz oder kann besondere Wesen beschwören.
Gut, fangen wir mit Typ 1 an. Zweimal. Mhm. Einmal die 8.
Du kannst 1W6 zufällig bestimmte Sprachen lesen.
Na klar, fällt auf den Boden. Nehmen wir den anderen. Oh, super. Eine andere Sprache.
Da können wir dann noch auf der Sprachentabelle würfeln.
Ja, sonst könnte man doch einfach sagen, ist riesig, oder?
Weiß nicht, ob die Riesen eine Sprache haben. Das ist sehr gut. Das passt sehr gut, ja. Stimmt. Das können wir so machen, ja. Ansonsten hätte man auch auf der Sprachentabelle würfeln können.
Genau, aber irgendwie passt das in diese Geschichte ganz gut.
Ja, stimmt. Finde ich gut.
Und dann haben wir eine 20.
Das bedeutet, du kannst Rottwelsch sprechen. Das ist
die Diebessprache.
Genau, das ist die Sprache der Diebe.
Wenn man daraus jetzt schon anfängt, eine Geschichte zu entwickeln, ob war es vielleicht ein Dieb oder irgendwie jemand aus einer Diebesgilde, der das Ding geschaffen hat. Warum auch immer.
Das kann ja der Gildenmagier gewesen sein, der es hergestellt hat.
Ja, genau, irgendwie sowas, ja.
So, jetzt kommen wir zu den Typ 2 Eigenschaften.
Ja. Eine 54.
Es ist der Ausweider. Wenn beim Schadenswurf das höchstmögliche Resultat erzielt wird, wirft der Träger einen zusätzlichen Schadenswürfel. Ist die Waffe zum Beispiel ein Langschwert und der Träger erzielt eine 8 auf dem 1W8 Schadenswurf, dann würfelt er einen weiteren W8 und addiert das Ergebnis zum Schaden.
Es ist halt quasi ein explodierender Würfel,
genau,
den ich beim Schaden habe.
Und da das ein Zweihänder ist, würfelst du 1W10 für deinen Schadenswürfel. So, jetzt haben wir im Grunde die Eigenschaften des Schwertes bestimmt. Aber es gibt noch etwas anderes, was man machen kann. Und zwar kann man ganz zum Schluss noch rausfinden, wer diesen magischen Gegenstand überhaupt erschaffen hat. Und da gibt's eine Tabelle zur Bestimmung. Und du würfelst einfach mal mit einem W16 und dann finden wir heraus, wer überhaupt diesen Gegenstand hergestellt hat.
Eine 9.
Ein Dieb und ein Magier, die den Gegenstand bei einem großen Raub nutzen wollten. Schau an, pass es sogar zusammen
krass.
Mit
okay.
dem Ortwelsch.
Okay, das klingt jetzt fast zu gemogelt, aber ich hab's echt gewürfelt.
Das ist nicht schlecht. Da kann man schon fast überlegen, wo die einbrechen wollten. Mussten die die Bohnenranke hochklettern, um oben in den Wolken die Riesen zu berauben?
Ja, aber vielleicht waren die Riesen auch mal eine große Zivilisation. Gut. Also, die wollten da bei denen in der Hauptstadt irgendwas klauen oder was auch immer und gleichzeitig damit auch dieses Imperium zum Fall bringen. Jetzt gibt's das nicht mehr, aber die Bestimmung des Schwertes ist noch da.
Ja, genau. Also, hervorragend. Ja. Finde ich immer sehr, sehr interessant. Also, da gibt's noch ein paar andere Sachen. Also, es könnte zum Beispiel auch sein, dass es von einem Stammesschamanen hergestellt wurde oder ein intelligentes Einhorn war dafür verantwortlich, dass dieser Gegenstand existiert.
Ein intelligentes Einhorn. Ja, genau.
Es könnte aber auch der siebte Sohn eines siebten Sohnes gewesen sein. Oder natürlich ein Dämon oder Teufel. Alles Möglichkeiten und die geben natürlich diesem Schwert auch so ein gewisses anderes Gefühl. Also wenn es ein rechtschaffenes Schwert ist, was von einem Dämon hergestellt ist, hat das vielleicht ein ganz anderes Gefühl, als wenn es eben von einem Einhorn oder von einem Kriegerfürsten hergestellt ist. Okay, da haben wir uns mit Ausrüstung und magischen Gegenständen beschäftigt. Es gibt innerhalb des Kapitels zum magischen Gegenstände auch noch Möglichkeiten, wie man eine Schriftrolle herstellt. Und auch wenn man einen Zauberstecken herstellen möchte, da gibt es ein paar kleinere Hinweise. Das ist allerdings ein Zauberspruch, den dann der Zauberkundige benutzen kann. Und da hat allein schon die Zauberwurftabelle entsprechende Ergebnisse, was dieser Stecken alles Besonderes kann.
Genau, Ziel ist es hier in vielen Fällen einfach auch für den Spieler nochmal, wie bringe ich sowas rein? Aber wie gesagt, das ist nicht das, was man an der nächsten Ecke findet, sondern da geht's schon noch um was.
Das gleiche gilt übrigens auch für die Tränke, die werden auch alle unter dem Zauberspruch Tränkebrauen subsumiert und da kann man sich dann bedienen.
Aber um vielleicht auch da, ich wiederhole mich so ein bisschen, um auch da deutlich zu machen, auch da braucht man schon Stufe 5 für.
Ja, ja, klar.
Also, und das bedeutet auch in dieser Welt natürlich was. Einer von 10.000 kann das nur machen. Also selbst so was wie Tränke und Schriftrollen, die sonst häufig ja irgendwie an jeder Ecke rumliegen, sind hier schon wirklich selten.
Das gibt's hier einfach nicht. Es wird auch kein magischer Gegenstand verkauft oder irgendwie sowas. Niemand könnte sowas bezahlen. Die haben auch keinen Goldwert und das ist einfach so kostbar. Das kann man nicht mit Gold aufwiegen. Königreiche werden aufgegeben, um so ein magisches Schwert zu bekommen. Oder Kriege werden geführt.
Ich meine, welchen Preis hätte der eine Ring, ne?
Ja, gute Frage. Den gibt's ja nur einmal.
Kann ich aber auch nur unsichtbar machen. Ist jetzt auch
ja,
nicht so,
macht,
so
ja,
cool.
Ja,
das kann Harry Potter auch mit so einem komischen Umhang.
Ja, gut, aber der hält dich ja auch noch lange am Leben, ne? Darf man ja nicht
vergessen. Ja, gut, das ist wahr.
Naja, gut. Und du hast noch Macht über die anderen Ringe. Aber das ist ein anderes Thema. Magische Ringe können wir uns irgendwann mal vornehmen, wenn wir uns mit diesem Abenteuer beschäftigen. Fände ich ganz cool, wenn wir das auch noch irgendwann mal übersetzen würden.
Na gut, aber dafür müssen wir erstmal Grundregelwerk plus die Abenteuer, die wir jetzt geplant haben, gut auf den Markt bringen.
Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Jo, macht's gut. Tschüss.
Tschüss. So, Intro und Outro stammen von dem Album The Spellbreaker EP. Das Stück heißt 100 Years in Helheim und die Band heißt Tritrachion oder Tritrachion. Ich bin nicht ganz sicher. Das Ganze steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz und die Band ist auch bei Spotify zu finden oder ihr folgt einfach dem Link unter diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.